reden. Wir beten dich an, du Gottessohn. Du, der das Leben hineingebracht hat. Danke, dass wir in dieser nachösterlichen Zeit leben dürfen. Dass wir deine ganze Macht und Herrlichkeit vor unseren Herzensaugen sichtbar wird. Auch in diesem Lied. Der schenk uns immer wieder ganz neu, wo es uns verloren geht, dieses Warten auf diesen Gottessohn, auf sein Erscheinen, auf den Frieden, der dann einziehen wird, was uns jetzt noch so fern ist. Es gibt Kriege und Frieden und Kriege und Frieden. Aber wenn dein Friede kommt, dann wird Friede sein. Und wir danken dir, dass wir dich darüber immer wieder anbeten dürfen. Dass dies unser Erwartungsgut sein darf. Unsere Gewissheit. Etwas, was wir festhalten dürfen. Auch wenn es ins Wanken und Schwanken kommt. Und doch steht in deinem Wort, du wirst kommen. In Herrlichkeit, in Macht. Du bist der König Israels und das Haupt der Gemeinde. Wir dürfen uns freuen. Und jetzt schenk uns auch in diese Morgenstunde hinein ein freudiges Herz, auch zu diesem Wort, das wir hören dürfen. Du bist der Kommende. Und wir dürfen mit aufgedecktem Angesicht schon jetzt hineinschauen in dein Kommen, in diese Herrlichkeit, die uns vom Vater her verheißen sind, in dir. Gnade und Friede schenk uns jetzt in dieser Morgenstunde und ein geöffnetes Herzensohr und unserem Bruder einen geöffneten, freudigen Mund. Von deinem Erscheinen uns mitzuteilen. Amen.
Verehrte liebe Schwestern und Brüder, auf unseren Grabsteinen mögen einmal die beiden Daten stehen, unseres Geburtsjahres und unseres Sterbejahres. Aber das ist bloß die halbe Miete. Es soll ja ewig weitergehen, sodass das Sterbedatum eigentlich gar nicht stimmt. Neulich hat ein lieber Pfarrer in seiner Predigt ganz feurig gesagt, Jesus hat zu seinen Lebzeiten gesagt, lebt er heute nicht mehr. Er wollte sagen, zur Zeit seines irdischen Wirkens, gell? Aber wir sind immer fixiert und meinen, das war mal mit Jesus und jetzt nicht mehr. Doch, er ist vor dem Vater und tritt für uns ein, wir wären doch alle nicht hier, wenn der Herr Jesus nicht wie für den Simon Petrus gebetet hätte, dass unser Glaube nicht aufhört, wenn er uns nicht bewahrt hätte, wenn er nicht vor dem Vater gefleht hätte, lass ihn nicht los, bewahr sie und ihn vor den eigenen Dummheiten. Wir gehen auf den großen Tag zu, da alle Welt, die Verstorbenen und die Lebenden, erkennen werden, dass Jesus lebt, dass er der Lebensfürst ist. Und jetzt lassen Sie uns eine große Regierungserklärung des Herrn Jesus hören. Johannes 14. Johannes 14, und da wollen wir ein wenig dann heute das umkreisen, was das bedeutet. Johannes 14, Vers 19, sagt Jesus, in vielen Bibeln ist gesperrt gedruckt, fett gedruckt. Ich lebe, und ihr sollt auch leben. In einem Atemzug gesagt, erklärt, verbürgt für alle Welt, für die Seinen, ihr. Gleich im Anschluss daran, Vers 22, fragt der Judas, nicht der Ischariot, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst? Und nicht der Welt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir, der Vater und ich, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Für die Menschen, bei denen Gott selbst und Jesus Wohnung genommen hat, ist das gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Es wird oft so getan, als ob wir eine christliche Hausordnung hätten. Wer zu Jesus gehört, muss anständig sein, darf nicht mehr lügen, muss Gottesdienst besuchen, muss beten, muss Bibel lesen. Nein, wir sind doch Glieder an ihm, Glieder an seinem Leib. Und das soll sein Leben uns durchströmen. Ich habe seit meinen 2 Chemotherapien immer wieder nicht bloß kalte Hände, sondern abgestorbene Fingerkuppen und Finger. Da denkt man immer, das muss doch mal wieder kommen, sonst kann ich gar nicht richtig schreiben. Gell? Und so wird der Herr Jesus oft sagen, wenn wir so taub sind, ist doch mein Glied, was ist los, auf, da soll doch mein Leben hineinströmen. Nicht wir müssen, sondern der Herr Jesus hat ein Interesse daran, dass sein Leben in uns, seine Glieder, in uns, die Seinen, hineinströmt. Das gilt nicht allgemein, dass Menschen leben sollen, auch über den Tod hinaus, sondern es ist das Vorrecht, das Privileg der Seinen, die zu ihm gehören. Ihr sollt auch leben. Der ganze Zusammenhang in Johannes 14 macht das deutlich. Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Und ihr in mir und ich in euch. Vielleicht begreifen wir es heute noch gar nicht richtig. An jenem Tag wirst du es begreifen. Und ich denke, ich war ein ganz anständiger Christ und was ich schaffen konnte. Und der Herr Jesus wird sagen, das war doch mein Leben, das in dich hineingeströmt ist. War meine Bewahrung. Ich bin hinter dir hergegangen. Ich bin dir vorausgegangen, habe dich bewahrt. Vorrecht derer, die zu Jesus gehören. Der Vater und ich werden kommen und Wohnung nehmen. Ein anderes Bild dafür, was Jesus uns klar machen wollte, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Gluckhenne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel. Die Armen, die Gefahr nicht kennenden kleinen Küken, die bibbernden, frierenden, werden gewärmt, geschützt unter den Flügeln der Gluckhenne. So will ich euch bei mir bergen. Oder das andere Bild, das mir wohl vertraut ist von meiner Zeit im Remstal her. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibet in mir. Man hält's ja, wenn man nicht den Weinstock kennt, für technisch, biologisch überhaupt nicht möglich, dass die schwache Rebe einmal eine schwere Frucht haben wird, eine Traube. Und dieser Weinstock, der zerfaserte, krumme, das komische Holz, das da wächst, das soll etwas draus werden. Doch in mir, ich grabe tief in die Erde mich hinein. Da in der Gegend um Stuttgart, bei Mühlhausen, 8 Meter tief gehen die Wurzeln eines Weinstocks hinunter und holen selbst im trockenen Sommer die Feuchtigkeit heraus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr dürft in mir teilhaben an dem Saft, den ich für euch hole. Johannes 17 in dem großen Gebet, wir haben es vorgestern angedeutet, da geht es am Schluss zu, dass sie deine Herrlichkeit sehen. Du in mir und ich in ihnen. Engste Verbundenheit mit ihm. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Oh, ich muss eine ganz schwierige Frage noch beantworten. Ich bin ein paar Mal gefragt worden, was ist eigentlich ein Prälat? Das die schwierige Frage als Wort Gottes auch schwieriger zu beantworten. Die Badener wissen es vielleicht, die haben Prälaten und wir Württemberger, sonst gibt es das nicht. Das ist eine Besonderheit von Baden-Württemberg. Wenn der Bischof, der Landesbischof, sowas wie ein Hirte ist, dann sind die Prälaten wie die Schäferhunde, die noch gucken, dass die Sache läuft. Wir müssen in die Gemeinden gehen. Ich war da zuständig für 500 Gemeinden im Oberland, in der Ostalb, der Gegend um Ulm und fragen, wie soll das Profil des neuen Pfarrers aussehen, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt in die Gemeinden. Bei uns laufen keine Personalakten. Wir sind hauptsächlich Seelsorger für die Pfarrerinnen und Pfarrer. Eine schöne Aufgabe, die da mir in den letzten Dienstjahren zuteil wurde. Aber er ist der Hirte, nicht der Herr Landesbischof. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Engste Verbundenheit mit den Seinen. Der Paulus hat es ausgedehnt auf das Bild, so wie das Haupt die Glieder bis zur letzten Fingerkuppe steuert. So möchte Jesus uns steuern. Epheser 5, die Ehe wird Vater und Mutter verlassen und an seinem Weib hangen und sie werden ein Fleisch sein. Ich spreche aber von Christus und der Gemeinde. In einer rechten Ehe ist so, dass man immer wieder lachen muss und sagt, das, was du gerade sagen wolltest, das wollte ich doch gerade sagen. Dass man so gleich gestimmt ist. Und so möchte der Herr Jesus mit uns verbunden sein, dass er uns nicht lange Vorhaltungen machen muss. Du, das lässt man aber und das musst du tun. So, dass wir es wissen. Dass wir ein Gespür bekommen für das, was ihm wichtig ist. Ich habe Sie schon mal darauf hingewiesen, dass im Johannesevangelium hauptsächlich dieses schöne Verb von Jesus immer wieder vorkommt, bis zu diesem hohen priesterlichen Gebet. Vater, die du mir gegeben hast. Die Seinen sind Leute, die der Vater in ewiger Bestimmung dem Sohn anvertraut, gegeben hat. Die gehören dir. Auf die hast du Acht. Dein Eigentum. Und darüber wacht der Herr Jesus, dass ihm sein Eigentum nicht entrissen wird. Die dem Herrn Jesus angehören, das ist ein Verb, das beim Paulus immer wieder vorkommt. Galaterbrief, 1. Korinther 15, die, die Christus angehören. Ich hatte einmal eine Bibelwoche in Freudenstadt, da kam einer auf mich zu nachher, schick gekleidet. Da kennen Sie mich, helfen Sie mir. Ja, ich war der Anführer bei der Kirchenbesetzung 1969 in Schorndorf. Das waren die revolutionären Jahre und sie wollten uns einen Tort antun und haben mit 200 Mann die Stadtkirche in Schorndorf besetzt. Wir haben lange Gespräche in die Nacht hineingeführt. Wir hätten lieber eine Andacht halten sollen. Und am nächsten Tag, als wir dann zurückkamen von der Ludwig-Hofager-Konferenz, war am Tag vor Fronleichnam, war dann die Kirche geräumt. Der katholische Vikar war mit seiner Jugendgruppe in die Kirche gegangen und hatte Psalmen gebetet. Da haben sie gesagt, wir wollen mit euch diskutieren. Nein, haben sie gesagt, wir beten Psalmen. Da sind die Revolutionäre gegangen damals. Aber dieser junge Mann hat gesagt, als sie mit uns diskutiert haben, hat uns ihr Vikar, der jetzige Dekan Dr. Uhlmann in Geildorf, gesagt, was treibt euch denn um? Und da haben wir gesagt, ist doch alles, die ganze Regierung, die ganze Welt ist doch als Schrott, hat er gemeint, gell? Und da hat der Dr. Uhlmann uns gesagt, sei doch mal ehrlich, euer Leben ist doch Schrott. Und das Wort sei mit ihm gegangen, im Gewissen. Solange bis er Jesus gefunden hätte, nein, besser bis Jesus ihn gefunden hätte. Und jetzt, was sie heute Abend gesagt hat, Jesus angehören, das stimmt jetzt. Man kann Jesus gehören, auch wenn man vorher anderen Parolen gefolgt ist. Johannes 10, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Das bewährt sich dann auch in unserem Leiden und Sterben und wenn wir Angst haben, werde ich einmal durchstehen, wird meine Glaubenskraft reichen, wenn die Schmerzen schlimm sind, wenn ich in die Ohnmacht hineinkomme. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Wir machen immer so, als sei das Sterben das Privateste, das es gibt. Bei der Geburt waren unsere Mütter noch dabei. Beim Sterben bin ich allein. Wir sind gerade im Schillerjahr. Schiller hat gesagt, da tritt kein anderer für ihn ein. Auf sich selber steht er da ganz allein. Und bei den Leuten, die Jesus gehören, stimmt's nicht. Das ist des Herrn Jesus Sache. Da wird er vor dem Vater eintreten und sagt, den darfst du nicht scheitern lassen. Das ist mein Eigentum. Du hast ihn mir gegeben. Und wenn sein Glaube nicht reicht, ich bin auch noch da. Er wird uns durch des Todes Türen träumend führen und macht uns auf einmal frei. Der Tod ist das, die Probe aufs Exempel. Ob denn das stimmt, dass wir sein Eigen sind? Leben wir, so leben wir den Herrn. Und sterben wir, dann auch. Dann sterben wir den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, gehören wir dem Herrn Jesus. Römer 14. Wir gehören ihm. Lassen Sie mich das noch ein wenig vertiefen, weil das ein Thema ist, wenn wir genau hinsehen, dann begleitet das alle Schriften der Bibel. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus gleich am Anfang. Wie eine neue Geburt, neue Existenz, wiedergeboren. Da geht es gar nicht bloß um Bekehrung, sondern um das Umfassende. Ich bin eine ganz neue Existenz hineingerufen. Mit Open End. Das hört nicht auf, sondern mündet in die Ewigkeit, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Im Hebräerbrief heißt Kapitel 2, 3, er erlöste die, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben versklavt sein mussten. Jetzt möchte ich einen Menschen wissen, der nicht Angst hat vor dem Sterben. Das ist animalisch in uns angelegt, körperlich. Da sind wir versklavt. Und da möchte uns der Herr Jesus herauslösen aus dieser Verkrampftheit, die uns oft, so sind wir manchmal verkrampft, dass wir sie uns gar nicht bewusst machen wollen. Ich gehe oft über den alten und neuen Friedhof in Korntal, denke da, wirst du einmal liegen, wo? Ich möchte mir es da machen und zugleich sagt irgendwas in mir, ah nein, so schnell noch nicht. Versklavt. Und er möchte die erlösen, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Sklaven sein mussten, versklavt sein mussten. Gleich im nächsten Kapitel Hebräer 4 heißt es, die ihr Anteil bekommen habt an Christus. Auch im zweiten Petrusbrief, die ihr Anteil bekommen habt, 2. Petrus 1, an der göttlichen Natur. Wissen Sie das, wie das mit dem Anteil ist? Dass manche Leute sagen, jetzt lachst du, wie dein Vater gelacht hat. Oh, du kommst aber sehr auf Tante Anna raus. Und ich wollte doch gar nicht auf Tante Anna rauskommen, gell? Ah, das ist in mir drin. Anteil, genmäßig, blutsmäßig. Da kann ich mich wehren, wie ich will. Da kann ich mich frisieren, wie ich will. Das ist drin. Und so sagt die Bibel, ihr habt Anteil am Herrn Jesus bekommen. Das könnt ihr vergessen wollen. Ihr seid seine Leute, ihr habt Anteil an ihm, dem Lebendigen. Vieles, was unser Leben sonst ausmacht, ist Accessoire, Zutat, Schmuckstück. Und vieles wird uns auch, wenn wir älter werden, genommen. Schon schmerzlich, zuerst freut man sich auf den Ruhestand. Und dann denkt man, was mache ich denn heute? Gell? Also das Eingespanntsein in einen festen Rahmen fehlt, die Herausforderung fehlt. Wir haben schon drüber gesprochen. Kann ich noch die Reise wagen? Reicht die Kraft? Kann ich mich so lange verpflichten? Bruder Schäfer hat gesagt, darf ich Sie für nächstes Jahr schon wieder vorplanen? Ich sage, nächstes Jahr weiß ich nicht, ob ich unterm Boden bin. Gell? Also das Alter, das vieles, was man vorher kühn plant, in 5 Jahren machen wir das, plötzlich nicht mehr da ist. Angehörige, Freunde, ich habe mal angefangen, unter einem großen Hinterglasrahmen die Bilder derer zu sammeln, die mir nahegestanden sind, aus der Verwandtschaft, Freundschaft. Jetzt inzwischen sind es 3 große hinter Glasrahmen und meine Frau sagt immer, du schiebst immer neue Bilder drin hinein, dass die anderen zugedeckt werden. Wie viele Freunde haben wir schon verloren, sind weggegangen, die unser Leben reich gemacht haben? C'est la vie, das Leben, dass wir vieles weglassen müssen. Aber der Herr Jesus sagt, ich bleibe, ich. Wenn eines bleibt, ich. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir haben in Süddeutschland ja den großen geistlichen Vater Johann Albrecht Bengel, der uns die Bibel erschlossen hat und der ganz neu den Horizont der Hoffnung eröffnet hat. Wird viel behauptet, er habe sich geirrt im Termin der Wiederkunft, er hat gar nicht die Wiederkunft Jesu angekündigt. Er hat gesagt, das tausendjährige Reich beginnt 1836. Aber sei es drum, wie soll, ihm war wichtig, bis ich nach ausgestandener Prob in vollem Licht zu Gottes Lob die Gottesschau erlange. So heißt es in einem der wenigen Lieder, die er gedichtet hat. Bis ich nach ausgestandener Prob in vollem Licht zu Gottes Lob die Gottesschau erlange. Ihm war die Erkenntnis Gottes wichtig. In negotio salutis est maximi momenti cognitio Dei. Im Geschäft der Frömmigkeit ist das Erkennen Gottes das allergrößte Augenblick, der größte Moment, maximi momenti. In seinem Denkendorf, er hat immer geschrieben, in meinem dunklen Loch Denkendorf, er fühlte sich fast verbannt dorthin, dass man ihn übersehen hat in der Fakultät in Tübingen, ihn, den Hochgelehrten, im dunklen Loch. Aber dort bekomme ich Gottesdurchblicke, Erkenntnisse in der Bibel, Durchblicke. Und was wird das einmal erst sein, wenn es wahr wird, Psalm 11, die Frommen werden schauen sein Angesicht. Psalm 17, ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Harre auf Gott, Psalm 42. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe, mein Gott ist. Ich werde ihn schauen. Und dann am 2. November 1752 war es so weit, dass der oft kränkliche Mann, der gesunder erschienen ist, als er war, nach dem Empfang des Abendmahls sich zum Sterben rüsten musste, dass mit seiner Ausdrucksweise die Hütte brach, das Zelt abgebrochen wurde. Seine Freunde haben ihm, dem Sterbenden, noch zugerufen, das, was man in Württemberg bei der Konfirmation gesagt bekam, seit Reformationszeiten. Herr Jesus, dir lebe ich, dir leid ich, dir sterb ich, dein bin ich, tot und lebendig, mach mich, o Jesus, ewig selig. Da habe Bengel bloß noch seine Hand erhoben und habe es auf seine Brust gedeutet. Das gilt jetzt mir. Tot und lebendig dir gehören. Bis ich nach ausgestandener Prob in vollem Licht zu Gottes Lob die Gottesschau erlange. Will schauen dein Antlitz. Das wartet auf die Leute, die die Seinen sind. Das. Und jetzt würden wir gern wissen, wie. Im nächsten Augenblick? Oder müssen wir lang im Grab liegen, bis das kommt? Bis wir dem wiederkommenden Jesus entgegengerückt werden in der Luft, so wie es 1. Thessalonicher 5 heißt. Das Verb schlafen ist ja nicht eine christliche Erfindung, sondern geht auf Jesus zurück. Als Lazarus verstorben war in Bethanien, hat Jesus gesagt, wir wollen Lazarus besuchen. Er schläft. Und haben die Jünger gesagt, dann ist gut, wenn er schläft, dann ist Gesundheitsschlaf. Er redete aber nicht vom körperlichen Schlaf, sondern vom Sterben. Jesus hat das erfunden, dass für seine Leute Sterben ein Schlaf ist. Der Herr Professor Eckstein, der aus ihrem schönen Badener Land stammt, jetzt Professor in Tübingen ist, hat immer wieder dieses Bild vom Schlafen und so gedeutet, dass am heiligen Abend, wenn sie es als Buben nicht aushalten konnten, bis endlich die Bescherung kommt, die Mutter gesagt hat, gut, am heiligen Morgen, da wird geschafft, ihr kauft ein, ihr dürft noch blocken. Sie wissen ja alle noch, was Blogger ist, gell? Die heutige Leute wisst ihr schon gar nicht mehr. Ich habe meine kleine Schwesterle oft auf der Blogger gesetzt, damit sie auch wirklich badet. Also, schaffen. Und dann hat die Mutter gesagt, und jetzt legt ihr euch ins Bett und macht Mittagsschlaf, wenn ihr richtig müde seid. Und wenn ihr aufwacht, ist Weihnachten. Dass Weihnachten schneller kommt, schlafet. Und so hat der Professor Eckstein gesagt, wenn die Bibel von Schlafen redet, ist nicht eine endlos lange Zeit, sondern einschlafen im nächsten Augenblick. Die Herrlichkeit, jetzt ist soweit. Aber uns bewegt dann, wir sind eben Menschen und haben da ein komisches Räderwerk im Kopf, werden wir dann ab und zu durch ein Fensterchen sehen können, was unsere Angehörigen machen. Und werde ich dort in jener Welt, auch wenn ich schlafe, die, die ich mir schon vorausgegangen sind, sehen, ihnen begegnen, wäre uns so wichtig. Und werde ich Jesus gleich sehen? Die Bibel gibt gar keine Antwort drauf. Es ist wie wenn wir mit unserem Kopf die Geheimnisse der kommenden Welt ja gar nicht alle aufnehmen könnten. Da fehlen uns die Antennen. Sie merken es an ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Wenn alle Toten auferweckt werden, wo ist denn überhaupt der weite Platz, der Festplatz, auf dem sie sich versammeln können, die Milliarden von Menschen? Und wie lange dauert es denn, bis ich drankomme, bis ich aufgerufen werde? Wenn alle meine Werke klar werden, jedes unnütze Wort, wie lange muss ich da anstehen, bis ich drankomme? Unnütze Fragen, gell, aber ja, es gibt nur ernsthaftere. Wenn Jesus sagt, es wird Sodom im jüngsten Gericht erträglicher gehen als dieser Stadt, ja wie kommt Sodom auch nochmal dran? Die sind doch schon bestraft worden. Sind da schon mal aufgegangen? Also, der Jesus macht uns klar, jetzt lasst es nur bleiben, diese Fragen. Es gibt noch viel Wichtigeres, dass ihr festmacht, dass ihr mir gehört. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Das ist wichtig. Das müsst ihr festmachen. Streitet euch nicht drum mit unnützen Fragen. Es gibt ein paar Passagen in der Bibel, wo es deutlich wird, dass all unsere Fragen immer an dem vorbeigeht, was Jesus will. Mir wird das deutlich in einer Passage, Lukas 9, wenn es heißt, sie brauchen es nicht aufschlagen, vielleicht ist ihnen vertraut. Und sie verstanden nicht, sie entsetzten sich alle seine Jünger über die Herrlichkeit Gottes und Jesus sprach, des Menschensohn wird überantworten die Hände der Menschen, aber sie verstanden dieses Wort nicht. Es war ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Die Jünger haben es nicht gecheckt, nicht begriffen. Es kam aber unter ihnen der Gedanke, wer von ihnen der Größte sei, der Petrus, Andreas, Johannes. Und Jesus stellt ein Kind vor sie und sagt, das ist das Größte. Ja, wie, was meinst du mit dem Kind? Da sagt Johannes, der bricht die Diskussion ab, wir sahen einen, der trieb Teufel aus, aber der folgt uns nicht nach, aber wir haben es ihm verboten, wer nicht zu uns gehört, darf auch nicht Teufel austreiben. Und Jesus sagt, wer nicht wider uns ist, ist für uns, lasst ihn weitermachen. Und da gingen sie durchs Dorf der Samariter und die Samariter nahmen ihn nicht auf, erwiesen nicht die Gastfreundschaft. Und da sagt Johannes und Jakobus, sollen wir wieder Elia Feuer auf sie fallen? Und Jesus sagt, halt, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten. Ein Satz um den anderen macht deutlich, ihr denkt ganz krumm. Und das waren die Jünger, fromme Leute. Wichtig ist bloß, dass ihr euch zu den Meinen machen lasst. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Die meisten von Ihnen kennen den Scherz, den Mönchswitz, den man erzählt. Kennen Sie es? Und zwei Mönche haben ausgemacht. Der eine hat gesagt, man wird seine Angehörigen sehen. Der andere hat gesagt, man wird seine Angehörigen nicht sehen. Man hat gesagt, wenn einer von uns stirbt, erscheint er dem anderen im Traum und sagt entweder Taliter, so ist es, oder Aliter. Und dann ist der im Traum erschienen und hat gesagt, Totaliter, Aliter, ganz anders, gell? Und so, wir sollten uns nicht zu viel Gedanken machen, nur die eine Gedanke. Herr Jesus, hilf mir, dass ich bei dir bleibe. Wie gestern Lord Redstock, wie wir es gehört haben, ich möchte Jesus lieben, ich möchte zu ihm kommen und ich möchte bei Jesus bleiben. Ich möchte bei ihm bleiben. Schon die Zeugen der Bibel haben uns darauf eingestimmt, dass wir von Jesus aus denken sollen. Nicht von dem, was in unserem Herzen ist. Wie ist das und was kommt danach und können wir dann und wie werden wir empfinden? Sondern von Jesus aus denken. Ich lebe, das erste Wort, ich lebe und ihr auch. Ein paar Hinweise. Bei der großen Predigt des Petrus an Pfingsten im Tempel von Jerusalem, Jesus von Nazareth, liebe Männer und Brüder, von euch unterwiesen, erwiesen mit Zeichen und Wundern und Kraft, ihr habt ihn genommen und durch die Hände der Heiden ans Kreuz geliefert. Aber Gott hat ihn auferweckt, denn es ist unmöglich, dass er sollte vom Tod festgehalten werden. Er lebt. Unmöglich, dass der Tod ihn festhalten kann. Und das Ende der Predigt, so lasst euch nun taufen auf den Namen dieses Jesus. Macht's fest durch einen Rechtsakt, dass ihr ihm gehört. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Von Jesus aus denken. Und deshalb ist viel wichtiger als die Frage, was kommt denn nach meinem Sterben? Das, was wir gesungen haben, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen, ist rechte geistliche Lieder sind ja gesungene Bibel. Nicht irgendwie, ich werfe mich vor den Thron deiner Majestät, wie es heute oft heißt, gell, sondern gesungene Bibel. 2. Timotheus, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tag, wenn er kommen wird, nicht allein aber mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wir lieben dein Erscheinen. Sind wir gespannt auf jenen Tag, wenn Jesus sich aller Welt erweisen wird als der Lebendige, als der Herr? Wie freue ich mich, Herr Jesus Christ, dass du der Erst und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Darauf hat das Neue Testament unsere Gedanken gerichtet. Wir warten, Philipper 3, auf unseren Herrn Jesus Christus vom Himmel. Dann kommt's, welcher unseren vergänglichen Leib verklären wird. Da, wo die Hüfte schmerzt, wo denkt, was ist mit meinem Herz los? Ich kann nicht mehr richtig schlafen. mir schmeckt's nicht mehr richtig, ich nehme ab. Meinen schwachen Körper, meinen vergänglichen Körper, wird er verklären, dass er gleich werde seinem verklärten Leib, also dem Auferstehungsleib, wo Gottes Herrlichkeit, Gottes Fülle war. Wir warten auf unseren Herrn Jesus und er nimmt mich auch mit. Mit all meiner Vergänglichkeit, mit all meiner Erbärmlichkeit wird er hinein. Da hat der Paulus ja das aufgenommen, was der Herr Jesus in seinem Prozess bezeugt hat vor dem Hohen Rat. Von nun an wird des Menschensohn kommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Ihr werdet sehen, den Menschensohn kommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird seine Auserwählten sammeln. Was wird das für eine Sache sein? Jetzt geht's los, komm. Ich meine, auch diese Zeit, die wir hier erleben dürften, mit dem Einladen des Herrn Jesus, komm doch noch näher zu mir, komm doch. Aber dann soll es einmal erst recht gelten. Kommt doch her zu mir, ihr Auserwählten. Ich habe euch gemeint. In seine Herrlichkeit hinein. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein, wenn er kommen wird. Wir warten auf unseren Herrn Jesus Christus vom Himmel. Darauf soll unser Denken gestimmt sein, wenn uns umtreibt, wie ist das denn? Auch als Pfarrer darf man bei manchem Sterben dabei sein. Uns hat ja etwas Elementares an sich. Es ist wie wenn bei unserer Geburt, wie wenn wir uns durchgekämpft haben zum Leben. Eine mir nahestehende Frau hat einmal nach der Geburt gesagt, es war ein Kampf zwischen mir und dem Kind, ob das Kind lebt oder ich. Ein Kampf, gell? Und so ist auch das Sterben oft ein letztes Durchkämpfen. Furchtbar, furchtbar in Erinnerung. Menschen, die sich losgesagt haben von Jesus. Da geht mir es immer durch den Kopf, den hat der Teufel geholt. So ist furchtbar, grausam kann so ein Sterben sein. Und das andere, ich stelle mir es immer vor, wenn die Worte meiner Lieben, wenn sie neben mir noch sind, in meinem Bett, Sterbebett, immer weiter von Ferne zu hören sind und die große Schwachheit wie eine große Welle mich überholt, Tsunamiwelle. Und dann das Nächste ist, dass mein Jesus sagt, du bist mein. Ist das Fantasie, Wunsch, Hoffnung? Nein, Garantieerklärung. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Einer meiner Seelsorger, mein Freund, Professor Dr. Helmut Lamparder, als ich Leiter des Jungmännerwerks war und Jugendwerks, war er der Vorsitzende, hat mir einmal gesagt, Rolf, ich bin gespannt auf mein Sterben. Was dann der Jesus, der so viel in meinem Leben getan hat, dann tun wird. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Gilt uns Senioren erst recht, und ich möchte Sie einladen, zu denen zu gehören, die gespannt sind auf das Kommen des Herrn Jesus, nicht bloß auf Sterben, dass, wenn du, o Lebensfürst, prächtig wiederkommen wirst, ich dir mag entgegengehen und vor dir gerecht bestehen. Wir wollen beten, Herr Jesus, deine ganze Majestät ist uns noch verborgen. Du hast sie angekündigt, dass sie kommen wird. Und hast uns eingeladen zu dem großen Vorrecht, dass wir dann, am Tag deiner großen Herrlichkeit, zu dir gehören dürfen, hineingenommen aus unserer Erbärmlichkeit, aus unserem Zweifel, aus unserer Distanz gegenüber dir, hinein in deine Nähe, angenommen ewig. Bedeckt durch deine Gerechtigkeit auch all die Fehler unseres Lebens, die Pannen unseres Existierens. Lasse auch in diesen Tagen, Herr, im April nun 5, uns das festmachen, lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür wollen wir dir danken, in alle Ewigkeit.